dann ist wirklich, dann ist es verwirklicht mit wertschaffende Arbeit ist nur noch Verausgabung. Da ist ein Punkt noch interessant. Auch noch ein Punkt zu dem, was man mit abstrakter Arbeit, konkreter Arbeit, mit Gebrauchswertreichtum und Wertreichtum hatten. Es ist nämlich interessant, jeder Unternehmer steigert laufend die Produktivität der Arbeit in seinem Betrieb. Dauernd. Für ihn ist es nützlich, weil er dann die Kosten, die er hat, die Lohnkosten, und die müssen natürlich um mehr fallen, als seine Ausgaben durch den Einkauf der teureren und moderneren Maschinerie steigen. Also die Arbeitskosten müssen mehr fallen, als die Kosten für Maschinerie steigen, sonst ist es ein witzloser Prozess, sonst macht das nicht. Jeder Unternehmer steigert dauernd die Produktivität der Arbeit in seiner Fabrik, um damit in seinem Laden die Kosten zu senken. Die Lohnkosten im Wesentlichen. Das ist für ihn nützlich, wenn der Verkaufspreis der Ware gleich bleibt. Dann hat er nämlich bei einem gegebenen Verkaufspreis niedrigere eigene Kosten. Die Kosten sinken im Betrieb, der Verkaufspreis bleibt gleich, die Gewinnspanne wächst. Das ist rational in unserer Welt. Jetzt ist es aber so, dieser Nutzen der Produktivität der Arbeit ist für den Unternehmer nur so und nur so lange wirksam, wie er unter dem Durchschnitt der Kosten seiner Branche bleibt. Kaum ist der Konkurrent wach geworden, hat mitgekriegt, dass jetzt auf einem neuen Niveau der Produktivität produziert und konkurriert wird und schafft sich auch neue Maschinerie an, hat also auch seine individuellen Kosten gesenkt und mehr Produkt erzeugt in derselben Zeit. Kämpfen sie zu zweit um den Markt und senken ihre Verkaufspreise wieder, weil sonst können sie ja den Markt gar nicht, also sich sichern gegen den Konkurrenten. Wenn sie die Verkaufspreise dann wieder senken, dann ist für sie der Nutzen der Produktivitätssteigerung der Arbeit zerstört. Ein irrer Punkt, ein Punkt, die Produktivität, die ja den Gebrauchswertreichtum immer zu vermehrt, nützt als ökonomisches Konkurrenzmittel nicht absolut, sondern nur differenziell. Nützt nur, soweit einen Unterschied zu anderen macht. Kaum ist der Unterschied eingeebnet, ist der ganze Nutzen der Produktivität wieder im Arsch. Deswegen leben moderne Gesellschaften wie der unseren nicht von Wissen, sondern vom Wissensvorsprung. Ja, wenn er unsere Kanzlerin oder den Wissenschaftsminister hört und so weiter, wir müssen immer zu Vorsprünge erarbeiten. Ja, warum eigentlich? Von der Gebrauchswertseite her muss man sagen, es ist die Produktivität und nicht der Produktivitätsvorsprung, was den Reichtum macht. Der Produktivitätsvorsprung ist dann bloß ein ganz kleiner Schritt über die Produktivität hinaus. Im Kapitalismus ist letzten Endes die ganze Produktivität nichts wert, wenn sie nicht einen Vorsprung gegen andere hat. Oder anders, Wissen und Technologie, die andere auch schon haben, ist schon nichts mehr wert. Nützlich nur, wenn wir es haben und andere nicht. Nur im Ergebnis kommt da noch was raus. Auch das lohnt sich noch einen Augenblick daran zu denken. Im Ergebnis, wenn alle immer zu die Produktivität steigern und immer zu den Nutzen der Produktivitätssteigerung wieder einebnen, am Schluss werden die Produkte billiger. Und dann kann sich tatsächlich der Lohnarbeiter eine Hose für weniger Geld kaufen als sein Großvater. Könnte man sagen, kommt wenigstens nach der Seite hin die Produktivitätssteigerung den Leuten ein bisschen zugute? Antwort, nein. Kaum wird manifest, dass die Lebenshaltungskosten für die lohnarbeitende Klasse nicht steigen oder sinken. Eben, durch die Produktivitätssteigerung, dass auch, neben allem anderen, auch die Produkte, die sie sich kaufen können, billiger werden. Kaum steigen die Lebenshaltungskosten der Arbeiterklasse nicht, also wird der berühmte Warenkorb, ja, wo ja die Hosen und die Fernseher drin sind, wird er nicht teurer. Sagen die Unternehmen, da gibt es ja auch keinen Grund zur Lohnerhöhung. Die Inflation ist der einzige halbwegs, und auch in Krisenzeiten auch nicht der, aber in normalen Zeiten der einzig halbwegs anerkannte Grund zur Lohnerhöhung. Und dieser Grund gilt nicht. Oder was heißt, dieser Grund tritt nicht ein in dem Maß, in dem die Produktivitätssteigerung die Produkte der Lebenshaltung der Arbeiterschaft verbilligt. Also noch nicht mal nach der Seite hin gibt es sozusagen quasi die sekundäre Nutznießung. Erst sind Sie zwar die Quelle der Verbilligung der Produkte, also Sie müssen erst mal ärmer werden, damit überhaupt billigere Produkte auf den Markt kommen. Aber dann sind die billigeren Produkte auf dem Markt, haben Sie dann wenigstens was von der Billigkeit. Kriegen Sie gesagt, naja, jetzt kostet euer Leben ja weniger, jetzt brauchen wir ja keine Löhne anpassen. Das ist das, was der Marx relativen Mehrwert nennt. Wenn die Produkte billiger werden, braucht es nicht so lange. Ist der Teil des Arbeitstags, in dem der Arbeiter den Gegenwert seines Lohns erzeugt, der wird kleiner, weil der Gegenwert seiner Lebensmittel einfach ein kleinerer Teil seiner Gesamtarbeit ausmacht. Schauen wir uns noch die schönen Zitate auf der Rückseite an. Die sind nicht aus dem Kapital, die sind aus einer früheren Schrift, den sogenannten Grundrissen zur Kritik der politischen Ökonomie. Da interessiert mich zweierlei dran. Das eine, diese Klarstellung zum Reichtum, zu kapitalistischem Reichtum und einem rationellen Begriff von Reichtum im ersten Zitat. Und es interessiert mich zweitens die Geschichte mit dem, das Kapital ist der prozessierende Widerspruch. Erstmal zum Reichtum. Also da ist die Rede davon, im Kapitalismus ist eben die aufgewendete Arbeit Maß des Reichtums. Und dagegen setzt der Marx dar, der wirkliche Reichtum ist die entwickelte Produktivkraft aller Individuen. Es ist dann keineswegs mehr die Arbeitszeit, sondern die Disposable Time, frei verfügbare Zeit heißt es. Es ist dann keineswegs mehr die Arbeitszeit, sondern die Disposable Time das Maß des Reichtums. Die Arbeitszeit als Maß des Reichtums setzt den Reichtum selbst als auf Armut begründet. Und die Disposable Time nur existierend im und durch den Gegensatz zur Surplusarbeit und ersetzen der ganzen Lebenszeit des Individuums als Arbeitszeit und Degradation desselben daher zum bloßen Arbeiter, Subsumption des ganzen Menschen unter die Arbeit. Die entwickelste Maschinerie zwingt den Arbeiter daher, jetzt länger zu arbeiten, als der Wilde tut und als er selbst mit den einfachsten und rohsten Werkzeugen tat. Also hier wird erstmal gesagt, der wahre, vernünftige Begriff des Reichtums einer Gesellschaft ist doch Disposable Time, ist doch frei verfügbare Zeit, ist doch die relative Überflüssigkeit von Arbeit, ist doch der Reichtum einer Gesellschaft. Kapitalismus ist die aufgewendete Arbeit der Reichtum der Gesellschaft. In einer Gesellschaft, wo die Arbeitszeit Maß des Reichtums ist, ja, die Arbeitszeit als Maß des Reichtums, setzt den Reichtum selbst als auf Armut begründet. Erstmal unmittelbar in dem Sinn, dass der Reichtum ja direkt davon abhängt, dass andere immer zu schuften. Also das ist Reichtum als auf Armut begründet. Und die Disposable Time existierend im und durch den Gegensatz zur Surplusarbeit. Surplus heißt drüber hinaus, ja, mehr als. Die Disposable Time existieren im und durch den Gegensatz zur Surplusarbeit. Ist das klar, was das heißt? In einer Gesellschaft, wo die Arbeit den Reichtum schafft, da gibt es auch Disposable Time. Aber halt von anderen Leuten. Die einen arbeiten den ganzen Tag und die anderen haben Freizeit. Es gibt eine müßige Klasse der reichen Leute, die arbeiten nicht. Das ist die eine Form von Disposable Time im Kapitalismus. Und die andere Form von Disposable Time, dürfen wir gar nicht unterschätzen, das sind 5 Millionen Arbeitslose. Ja? Die Produktivkraft der Arbeit ist so weit gediehen, dass die Mitarbeit von 5 Millionen gar nicht mehr gebraucht wird, um alles Mögliche zu erledigen. Die Produktivkraft ist so weit gesteigert worden, dass Disposable Time entstanden ist, aber ausgerechnet auf der Seite derer, die tatsächlich von Arbeit leben. Mit dem Ergebnis, die können gar nicht leben, aber haben jede Menge Disposable Time. So, das andere haben wir vorhin schon besprochen. Sobald die Arbeit in unmittelbarer Form aufgehört hat, die große Quelle des Reichtums zu sein, also das ist sowas wie die mittelalterliche Landarbeit, da ist dann wirklich jedes zusätzliche Korn auch an zusätzliche Arbeit gebunden. Aber das ist heute nicht mehr so in nahezu vollautomatischen Fabriken. Da hängt die Quantität des materiellen Reichtums eigentlich überhaupt nicht mehr wirklich ab davon, wie viel gearbeitet wird. Ja, in einer vollautomatischen Fabrik, wenn man es mal ernst nimmt, da braucht es keinen mehr, der arbeitet, weil es braucht noch 20 Mann, die das Ding am Laufen halten und überwachen. Und das Ding produziert, was vor 50 Jahren 500 Mann produziert haben. Also sobald die Arbeit in unmittelbarer Form aufgehört hat, die große Quelle des Reichtums zu sein, hört und muss aufhören, die Arbeitszeit Maß zu sein und daher der Tauschwert Maß des Gebrauchswerts. Ja, dieses Muss, das müssen wir besprechen, das heißt nämlich müsste, sollte vernünftigerweise. Denn passieren tut es ja nicht. Der Tauschwertmaß des Gebrauchswerts, damit auch das noch klar ist, was damit gemeint ist. Ein Ding muss als Tauschwert taugen, damit es als Gebrauchswert auf die Welt kommt. Was als Tauschwert nicht taugt, kommt auch als Gebrauchswert nicht auf die Welt. Nützliche Sachen können es schon geben, aber wenn sie sich als Gelddinge nicht rentieren, dann werden sie einfach nicht hergestellt. Das Kapitals ist selbst der prozessierende Widerspruch dadurch, dass es die Arbeitszeit auf ein Minimum zu reduzieren strebt, während es andererseits die Arbeitszeit als einziges Maß und Quelle des Reichtums setzt. Es vermindert daher die Arbeitszeit in vermindert die Arbeitszeit daher in der Form der Notwendigen, um sie zu vermehren in der Form der Überflüssigen. Setzt daher die überflüssige Arbeit in wachsendem Maß als Bedingung für die Notwendige. Da komme ich dann gleich noch drauf, das versteht man nicht ganz gesetzt. Nach der einen Seite hin ruft es das Kapital, nach der einen Seite ruft es alle Mächte der Wissenschaft und der Natur, wie der gesellschaftlichen Kombination und des gesellschaftlichen Verkehrs ins Leben, um die Schöpfung des Reichtums unabhängig zu machen von der auf sie aufgewandten Arbeitszeit. Nach der anderen Seite will es diese so geschaffenen riesigen Gesellschaftskräfte messen an der Arbeitszeit und sie einbannen in die Grenzen, die erreicht sind, um den schon geschaffenen Wert als Wert zu erhalten. Also fangen wir von vorne nochmal an, das Kapital ist der Widerspruch, der prozessierende Widerspruch heißt da warum? Weil auf der einen Seite wird die notwendige Arbeitszeit zur Erzeugung des Reichtums immer mehr vermindert und auf der anderen Seite wird der Reichtum nach wie vor gemessen in nichts anderem als in aufgewendeter Arbeitszeit. Einerseits braucht es schon kaum mehr die Arbeit. Andererseits ist aufgewendete Arbeit das einzige Mittel, den Reichtum zu produzieren, zu vermehren und wie es da heißt, sogar um ihn zu erhalten. Es vermindert daher die Arbeitszeit in der Form der notwendigen Arbeit, ja, in der die nötig ist, um die Lebensmittel zu erzeugen. Um sie zu vermehren in der Form der überflüssigen, der Arbeit, die der Arbeiter nicht für sich, sondern nur für den Unternehmer verrichtet. Kapital vermindert die Arbeitszeit in der Form der Notwendigen, um sie zu vermehren in der Form der nur fürs Kapital verrichteten Arbeit. Am Schluss arbeitet der Mensch kaum mehr für sich und nur noch für die Fabrik. Je produktiver die Arbeit ist, desto mehr so. Es setzt daher die überflüssige Arbeit in wachsendem Maß als Bedingung für die Notwendige. Das ist jetzt wichtig. Die Arbeit, die sich für den Unternehmer rentiert, wird in wachsendem Maße, weil die notwendige ja immer weniger wird, die Arbeit muss sich für den Unternehmer rentieren, damit die notwendige, die für den Lebensunterhalt der Arbeiter, die sie ja selber verrichten müssen, damit die notwendige für sie überhaupt zustande kommt. Die Latte, mit anderen Worten, die Latte, lohnende Arbeit zu verrichten, wird immer höher hängen. Und dadurch wird die Möglichkeit, notwendige Arbeit zu verrichten, unter immer prekärere Bedingungen gesetzt. Es ist schwer, sich vorzustellen, wovon genau die Rede ist. Ihr müsst es so sehen. Wenn die Produktivkraft der Arbeit steigt, dann steigt doch die Ausbringung pro Stunde. Wenn jetzt, denk mal, die Bauern zum Beispiel, man liest manchmal, was heute ein Bauer macht, der ernährt, ich weiß nicht was, 100 Städter. Und vor 100 Jahren hat ein Bauer nicht mal 10 Städter ernährt. Die Produktivkraft ist um mehrere 100% gestiegen. Wenn du jetzt mit Agrardingern noch Geld verdienen willst, musst du unglaubliche Mengen von Getreide hervorbringen und verkaufen, damit überhaupt noch Geld zu machen geht. Und das in einer ewigen Progression. Das heißt, die müssen ja auch immer ausgedehntere Märkte haben, die müssen immer mehr Kunden finden, um für sie lohnende, gewinnbringende Arbeit verrichten zu lassen. Auf der anderen Seite vermindern sie ja ihre Kunden dadurch, dass die notwendige Arbeit immer weniger wird und die bezahlten Leute, also die, die dann Geld verdienen durch Arbeit für Unternehmer, die bezahlten Leute weniger werden. Auf der einen Seite wird die Quantität der abzusetzenden Waren immer mehr und auf der anderen Seite wird die Kundschaft verringert, weil man zugleich mehr Arme produziert, weil man die braucht man ja nicht mehr für die Arbeit und für Unternehmen lohnend Arbeit verrichten ist nach wie vor die Bedingung, question de la vie et de mort, ja, die absolute Existenzbedingung des Arbeiters. Obwohl Arbeit kaum mehr nötig ist, ist das, einen Vollarbeitsplatz zu besetzen, die absolute Existenzbedingung dafür, dass man die nötigen Lebensmittel herbringt. So, und dieser Widerspruch, einerseits werden die Produkte immer mehr, andererseits wird es schwerer, sie zu verkaufen, hängt die Latte der lohnenden Arbeit immer höher. Am Schluss braucht die Arbeit nur noch in ganz geringem Quantum und trotzdem dreht sich die ganze Gesellschaft um nichts anderes als um, wie viel Arbeit wird denn verausgabt. Und auch da klar ist, das ist nicht bloß eine Theorie und ein Gedanke, sondern ihr braucht bloß in die Welt blicken, dann stoßt ihr auf die Absurditäten. Die eine Fassung der Absurdität, davon war vorhin schon die Rede, ist die, je reicher die Gesellschaft wird, ja, je weniger die Arbeit nötig ist, desto mehr wächst in der modernen, in unserer Gesellschaft das Elend. Weil ja je weniger Arbeit nötig ist, das ist ja bloß ein anderes Wort für, desto mehr Arbeitslose gibt es. Was an und für sich ein Glück wäre, dass Arbeit überflüssig wird, ist in dieser Gesellschaft ein Pech. Die Arbeitslosen nehmen zu. Was an und für sich ein Glück wäre, die Sachen, die man braucht, sind alle schon hergestellt, sind in unserer Gesellschaft ein Problem. Man kann vorstellen, es gibt zwei Sätze unseres Bundespräsidenten, wir müssen immer neue Produkte erfinden. Man muss sich mal vorstellen, die Reihenfolge, da sagt nicht einer, uns fehlt was, irgendwas, und das, was uns fehlt, das schaffen wir jetzt her. Sondern die sagen, wenn wir nur wüssten, was fehlt, dann könnte man wieder arbeiten. Dann könnte man wieder mehr Arbeit in Deutschland organisieren. Wir müssen immer neue Produkte erfinden, damit wir immer was zum Produzieren haben. Ja, wo sind wir denn? Unter normalen Umständen wären wir zufrieden, wenn man fertig ist mit dem Produzieren. Die sagen, es ist alles eine Katastrophe, weil das Produzieren womöglich nicht weitergeht. Andere Fassungen, das habe ich da in diesem fettgedruckten drunter gesagt, andere Fassungen heißen, Arbeitsplätze werden immer teurer. Auch das ist ein Ausdruck dafür, dass die Latte der lohnenden Arbeit immer höher hängt. Man muss immer größere Kapitalvorschüsse tätigen. Dann muss man aber auch immer mehr Waren dafür damit produzieren. Dann muss man aber auch immer mehr Absatz hinkriegen, damit sich Arbeit lohnt. Also da kann man sagen, so absurd der Begriff oder so absurd der Zweck, abstrakte Arbeit vergegenständlichen, so konsum- und gebrauchswertfeindlich der Zweck wert ist, von allem Anfang an, wie ich heute schon vom Vortrag anfänglich gesagt habe, so sehr muss man doch sagen, die kapitalistische Gesellschaft produziert im Fortschritt ihrer Entwicklung schon auch noch eine Eskalation der Absurdität. Elend hat es in anderen Gesellschaften gegeben, weil es an irgendwas gefehlt hat, ein Missende, irgendwas war nicht da. Bei uns entsteht das Elend, weil alles da ist. So, Schluss, keine Unterbrechung, kein Mensch hat erfragt, kein Mensch hat einen Widerspruch geäußert. Das war jetzt mal eine Vorstellung. Ich habe den einen Gedanken, wie verhält sich Arbeit und Reichtum, über das Kapital durchgezogen bis zu diesen Endwidersprüchen. Aber man muss sehen, das ist bloß ein Sektor. In diesem Buch gibt es über 1000 andere Sachen der Wirtschaft, tausenderlei zu lernen. Also das ist nicht erledigt damit. Aber das sollte ja Vorgeschmack sein, und wenn jetzt jemand oder welche oder viele auf den Geschmack gekommen sind, meldet euch an den Termin, und wenn euch der Termin nicht passen sollte, dann müsst ihr einmal unbedingt hin, um zu sagen, man muss schauen, ob man ihn anders leben kann. Sag jetzt mal, wann der Termin ist, und dann könnt ihr mal noch sagen, ob ihr irgendwas besprochen haben wollt. Der Termin ist am Samstag, den 24.11. um Mittag um 12 Uhr und soll bis abend um 6 gehen und findet statt in der DESI. Das ist dieses Kommunikationszentrum da an der Brückenstraße 23. Und er soll weitergehen am Sonntag zur selben Zeit. Das ist also dann mal ein Block, wo möglichst auch schon einiges erledigt werden soll. Und man muss, ihr sollt auch sehen, da habt ihr Gelegenheit, alles, was irgendwie zum Thema passt, auch zur Sprache zu bringen und Vorstellungen und was ihr nicht versteht, aber auch wo ihr andere Ideen habt oder wo ihr widersprechen wollt, alles das auf den Tisch zu bringen, damit die nötige Klärung in der Sache stattfindet. Aber wir müssen jetzt auch nicht auseinandergehen, wenn jetzt jemand mit Meldungen kommt und sagt, er will dies und das klären, ich habe meins gesagt, jetzt ist Freiheit, man kann über alles reden, ja? Ja. Bildung. Schau mal, ich möchte so sagen, das Lineare, wovon jetzt auch die Rede war von mir, ja, produziert schon seit über 100 Jahren Zumutungen an einen Teil der Bevölkerung. Die sind enorm und nicht ganz neu, überhaupt nicht neu. Ich habe dann als zweites gesagt, es gibt auch eine Eskalation der Absurdität. Die Eskalation ist, dass die Armut zunimmt in dem Maße, in dem der Reichtum zunimmt. die kapitalistische Gesellschaft, oder sagen wir noch mehr, die kapitalistische Wirtschaftsweise hält es prima aus. Wenn es die Arbeitslosen aushalten, wenn es die Millionen aushalten, die heute auf der jetzigen Stufe des materiellen Reichtums kapieren, wir müssen ärmer werden, damit es mit der Wirtschaft weitergeht. Ja, und es ist ja so. Die Löhne müssen runter. Die Lokführer haben vorgerechnet, sie mussten 10% Reallohnsenkung in den letzten Jahren hinnehmen. Und andere kriegen gesagt, wir brauchen einen Niedriglohnsektor und so weiter, wir müssen uns beschränken. Das kriegen sie ja alle gesagt. Das ist ja nicht bloß bei der Eisenbahn so. Wenn die Leute sich die Zumutungen und die wachsende Zumutung oder dieselbe Zumutung angesichts des noch größer gewordenen Reichtums, die also dadurch eine größere Zumutung geworden ist, wenn die sich die gefallen lassen, der kapitalistischen Wirtschaft ist es wurscht. Also, es hängt alles davon ab, ob die Leute sich's bieten lassen. Und ob die sich's bieten lassen oder nicht, das hängt alles davon ab, wie sie sich die Härten, die sie erleben, erklären. Es ist sehr wichtig, der Gedanke. Denn wir leben im Moment nicht in einer Welt, wo alle rumlaufen und sagen, ich bin doch zufrieden, ist doch alles bestens und ihr paar Kommunisten, Miesmacher, was wollt ihr denn eigentlich? So ist es doch nicht. Du kannst, wo du hinkommst, alle sind unzufrieden. Aber wie? Ich muss mal den Satz noch fertig machen. Wie? Jetzt sagen wir, die große Linie der Unzufriedenheit ist die, das steckt ja wegen dem Neidfaktor auch noch drin, in dem Wort, oder Neidkomplex oder Effekt, oder wie die Rede vorhin war. Die große Linie der Unzufriedenheit ist die, dass die Opfer dieser Wirtschaftsweise ihre Lasten und ihre Ärgernisse auf Fehlverhalten anderer zurückführen. Wenn es Entlassungen gibt, schreit die Belegschaft Missmanagement. Verstehst du, um wie viel weiter wären die, wenn sie Management schreien würden? Nicht der Unternehmer macht dann Fehler, sondern es ist sein Geschäft, so mit mir umzuspringen. Ja, wenn sie das kapieren würden oder wenn sie den Standpunkt einnehmen würden, würden sie schon viel klarer sehen, wie es liegt.